Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Der Völkermord der Nationalsozialisten an den 6 Millionen Juden Europas ist in der Geschichte ohne Beispiel. Die historische Forschung zur Vernichtungsideologie der Nationalsozialisten hat in den vergangenen Jahrzehnten zusätzlich immer mehr herausgearbeitet, welche anderen Gruppen verfolgt und getötet wurden. Zum Beispiel das Schicksal der Sinti und Roma, von Homosexuellen, Menschen mit Behinderungen. Wenig Fokus lag bislang auf Muslime, die natürlich auch zu den Opfern gehörten. Allerdings war der Islam aus Sicht der Nationalsozialisten in erster Linie eine Religion, das Judentum dagegen eine Rasse. Woraus sich die Frage ergibt, wurden Muslime tatsächlich wegen ihrer Religionszugehörigkeit getötet? Eine akademische Debatte darüber beginnt gerade erst. Hüseyin Topel zum Stand der Diskussion.
Dem nationalsozialistischen Regime lag eine tödliche Ideologie zugrunde. Wer als Feind identifiziert wurde, aus rassischen oder aus politischen Gründen, sollte verschwinden, ausgemerzt werden, wie es im NS-Jargon hieß. Schon 1933 entstanden Konzentrationslager, später wurden Vernichtungslager gebaut.
Wir haben nun in der Aufarbeitung der Geschichte in Deutschland mit Recht zunächst einmal das Augenmerk darauf gelegt, dass bei den 6 Millionen ermordeten Menschen an allererster Stelle die Juden standen.
Erläutert Jörg Becker, emeritierter Professor der Politik und Sozialwissenschaften an der Universität Gießen. Daniel Rothers von der Universität Münster ergänzt.
Also wichtig bleibt festzuhalten, dass das Verbrechen an den Juden, das in der Nazizeit begangen wurde, ein singuläres Verbrechen war, singulär in der Menschheitsgeschichte.
Auch andere Gruppen wurden Opfer der Verfolgung. Kommunisten, Sozialdemokraten, Homosexuelle, Menschen mit Behinderungen, Sinti und Roma. Es dauerte lange, bis sie im öffentlichen Gedächtnis einen Platz bekamen. Eine Gruppe aber wird kaum beachtet, meint Jörg Becker, die Muslime. Wurden sie wegen ihrer Religionszugehörigkeit zu Opfern? Die wissenschaftliche Debatte darüber hat gerade erst begonnen.
Wer in der guten alten deutschen Tradition aufgewachsen ist, wird ein altes Kinderlied kennen, was zumindest vor einer oder zwei Generationen alle Kinder kannten. Dieses Lied heißt C-A-F-F-E-E, trinkt nicht so viel Kaffee, nicht für Kinder ist der Türkentrank, schwächt die Nerven, macht dich blass und krank, sei doch kein Muselmann, der das nicht lassen kann.
Die Muselmänner, die Muslime, werden hier als blasse, schwache und kranke Menschen bezeichnet. Das Befremdende ist nicht ihre Religion, sondern ihre äußere Erscheinung.
Und jetzt ist eine seltsame Sache in den deutschen KZs passiert. Dieser Begriff Muselmann wurde in Auschwitz oder dann auch in anderen KZs benutzt für die KZ-Häftlinge, die so ausgemergelt und so schwach und so krank waren wie in diesem Kinderlied, dass eigentlich nur noch die Gaskammer der letzte verbleibende Schritt war. Das heißt, die Ausgemergelten, die ganz Kaputten, die ganz Schwachen wurden in allen deutschen KZs Muselmänner genannt.
Das könnte, so Jörg Becker, ein möglicher erster Zusammenhang sein, um die Opferperspektive in den KZ auch auf die Muslime zu erweitern. Daniel Rothers, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Theologie an der Universität Münster, widerspricht.
Das ist ja eine Sache, die geht sogar viel weiter zurück. Seit der Belagerung von Wien sozusagen ist ja der Topos da, sozusagen des Türken, also türkisch und muslimisch ist dann auch synonymisch desjenigen, der sozusagen Europa erobern will. Wenn Sie sich angucken, in den 90er Jahren, Ende der 80er Jahren, die Bosniaken sozusagen wurden dann plötzlich auch als Feinde ausgemacht von serbischen Ultranationalisten und die hat man dann auch als Türken irgendwann bezeichnet, einfach um sie als außereuropäisch zu stilisieren, obwohl sie auch als Muslime schon 400 Jahre in Europa eine Tradition aufgebaut hatten und dort lebten. Der Muselmann sozusagen als Beschimpfung, als Verballhornung des Muslims sozusagen, das können wir viel, viel länger zurückverfolgen.
Dennoch komme allmählich auch eine akademische Diskussion auf, die sich der Frage widmet, ob auch möglicherweise mehr Muslime unter den Opfern der Nazis waren, als bisher angenommen. Jörg Becker.
Das ist insofern spannend, weil relativ wenig bekannt ist, dass unter den Sinti und Roma, die in den KZs umgebracht wurden, Schätzungen sagen, dass die Hälfte der Roma und Sinti Muslime waren. Falls diese Schätzungen stimmen, dann läuft das darauf hinaus, dass wir von ungefähr 10.000 ermordeten Muslimen in deutschen KZs ausgehen.
Das sei aber eine so große Zahl, dass man nicht länger sagen könne,
das ist nebenbei, das ist zu vernachlässigen.
Daniel Rothers vom ZIT an der Uni Münster bezweifelt die Aussagekraft solcher Zahlen.
Bei den Sinti und Roma ist das Problem, dass sie auch innerhalb der islamischen Gesellschaften keine eigenständige sozusagen Identität haben. Wie viele waren davon zum Beispiel Muslime? Ja? Also ob sie Muslime waren oder nicht, war da egal. Also was sie glaubten, war egal.
Entscheidender als die Religion war für die Nazis die vermeintliche Rasse. Roma und Sinti passten wie die Juden nicht zum Traum von der Herrschaft der Herrenrasse. Dazu Daniel Rothers.
Die Sinti und Roma waren halt präsent in Europa. Und das ist halt der Punkt. Und die Juden auch. Bei den Muslimen ist es so, sie waren nicht so homogen auch. Vielleicht liegt es daran. Also sie waren, man konnte nicht genau eben sagen, war derjenige jetzt Muslim oder nicht oder woher kam der. Also wenn sie sich angucken, nordafrikanische Muslime sind halt eben anders als türkische oder arabische. So, es war halt auch schwierig irgendwie festzustellen.
Jenseits dieser Diskussion bestimmt die Debatte über das Verhältnis von Muslimen und den Nazis ein ganz anderes Phänomen, erläutert Becker.
Wenn man mit Islamkritikern redet, und die gibt es in Deutschland sehr, sehr viele, die gibt es insbesondere bei Atheisten, sie gibt es aber auch gerade in linken Kreisen, dann kommt man ganz schnell auf folgendes Argumentationsmuster. Die Araber, Muslime im Nahen Osten und die Nazis haben sich sehr gemocht. Sofort kommt dann der Hinweis auf den gemeinsamen Antisemitismus.
In der Tat ist Antisemitismus unter Muslimen heute weit verbreitet. Die Juden eignen sich für viele Vertreter des politischen Islam als Projektionsfläche für diverse Verschwörungstheorien. Und dennoch besteht ein wesentlicher Unterschied, meint Jörg Becker.
Wir wissen alle, dass diese Judenfeindlichkeit bei Arabern ein Produkt des 19. Jahrhunderts ist, damit eine ganz andere historische Dimension hat als in Deutschland. Also er ist qualitativ anderer Natur als der gewachsene Antisemitismus mit seinen 600 oder 700 Jahren Vergangenheit in Deutschland. Auch das kapieren insbesondere viele Linke nicht, die einfach eine Gleichsetzung machen. Es sind zwei völlig unterschiedliche Phänomene.
Diejenigen, die eine enge und flächendeckende Kooperation zwischen den Nazis und den Muslimen verfechten, stützen ihre Argumentation gerne auf Fotos, auf dem Adolf Hitler im Gespräch mit dem Großmufti von Jerusalem zu sehen ist. Dieser Großmufti hat auch dazu beigetragen, dass es eine bosnische Waffen-SS-Division unter dem Namen Hanjar gab. All das trifft zu und ist auch historisch belegt, bestätigt Daniel Rothers.
Die Geschichte mit dem Mufti von Jerusalem zeigt, dass Hitler ab einem gewissen Punkt die Muslime brauchte. Gerade die Araber, also gegen die Briten.
Jörg Becker zufolge ist der Großmufti von Jerusalem allerdings einer von vielen Personen, die durch die Nazis für ihre außenpolitischen Zwecke instrumentalisiert wurden.
Und dann ist dieser Gedanke sehr viel wichtiger als der Hinweis darauf, dass sozusagen muslimisches Gedankengut und Nazi-Gedankengut kompatibel sein. Und das ist eine Lieblingsthese sozusagen von vielen anti-islamischen Kräften, den Hinweis, das Totalitäre der Nazi-Zeit ist genauso totalitär wie der Islam. Und das kann nur kommen, diese Argumentationsfigur, weil der Instrumentalisierungsgedanke sozusagen völlig missachtet wird. Und insofern ist das sogar ein Stückchen ekelhaft, dem Islam eine gleiche Gedankenwelt zu unterstellen wie den Nazis, nur weil der Großmufti sozusagen als Instrument missbraucht werden konnte.
Dass es keine Freundschaft zwischen Hitler und dem Großmufti gab, leitet Jörg Becker auch aus den Aussagen ab, die von Hitler generell über Muslime überliefert sind.
Es gibt von Hitler dieses Zitat über die Araber, lackierte Halbaffen, die die Knute spüren sollten. Und so nach all dem, was ich über die Nazi-Zeit gelesen habe, denke ich, dass dieses Zitat
sehr viel deutlicher die Meinung von der Naziführung widerspiegelt, als die Tatsache, das sind unsere guten Freunde, nur weil sie auch Antisemiten waren.
Heute steht fest, unter den Kollaborateuren der Nazis hat es definitiv Muslime gegeben, doch als sich einige unter ihnen gegen die Nazis wandten, wurden sie ebenso vernichtet wie alle anderen auch. Die Forschungen zum Thema Holocaust sind noch bei weitem nicht abgeschlossen und die Frage, ob auch Muslime zu den Opfern der Nazis gezählt werden müssen, bringt im Umkehrschluss die Frage mit sich, ob die muslimischen Opfer der Nazis tatsächlich wegen ihrer Religion sterben mussten oder ob es dieselben rassischen Gründe waren wie bei allen anderen auch.
Muslimische Opfer zur Zeit des Nationalsozialismus. Die akademische Debatte darüber beginnt gerade erst. Hüseyin Topel hat Stimmen dazu eingesammelt.